Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigtext wollen wir hören auf Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Da schreibt der Apostel Paulus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns hat reichlich widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist der Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese gewaltigen 11 Verse aus dem Epheserbrief, die du uns jetzt schenkst, heute Morgen als Predigtext. Und wir wollen dich bitten, Herr, für die Predigt über diese Verse, um dein Begleiten durch deinen guten Heiligen Geist, auf dass du zu einem jeden Einzelnen in seiner Situation sprechen mögest. Dieses Wunder wird nur dann gelingen und geschehen, wenn du eben da bist in dieser Predigt. Und darum wollen wir dich bitten, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte Sie ein bisschen mit hineinnehmen in das Finden dieses Predigttextes, das kein Finden war, sondern das ein Auftrag war. Ich habe in der letzten Woche in meiner Bibellese mit dem Epheserbrief neu begonnen und habe am Montag dieses erste Kapitel gelesen. Ich kenne dieses Kapitel natürlich, ich habe das auch schon mehrfach übersetzt, habe auch schon darüber gepredigt. Aber als ich diese 11 Verse dann nochmal gelesen habe, wie Paulus hier anfängt mit dem Lob Gottes, wie er auch schließt, wo er sagt, ja, wofür ist denn Gott zu loben? Und dann bringt er quasi das ganze Evangelium in so einer Dichtigkeit, so wie so ein Autoverkäufer bei Porsche, der dem Porsche 911 das beste Auto anpreist, aber in einer Verliebtheit, in einer Größe, das ist einfach gigantisch. Und ich habe mich in dieser Lektüre, in meiner Bibellese, damit hineinnehmen lassen. Ich war selber so begeistert von dem, was Paulus da gesagt hat, obwohl ich das natürlich alles kenne halt, aber es hat mich nochmal neu einfach ja, angesprochen, ganz großartig, dass ich gesagt habe, darüber musst du predigen, darüber musst du predigen. Das ist so stark, das Wort musst du predigen, Punkt. Und dann habe ich mir sofort überlegt, wie würdest du denn predigen? Und ich kann nur sagen, die 5 Punkte, die ich dann gleich präsentieren werde, die fangen alle mit E an halt, aber das war sofort da, das war sofort am Papier. Ich bin noch nie so schnell mit einem Konzept fertig gewesen, wie an diesem Montag mit der Predigt, die ich neu vorbereitet habe, halt zu sagen, das nimmst du mit halt nicht. Da steckt der Segen drin, denn Paulus spricht ja hier von dem Segen, der da ist. Und ich war so begeistert und so beglänzt, dass ich mir gedacht habe, ja, aber wenn das alles so aus der Hand einfach runtergeschüttelt ist, guck doch lieber nochmal nach, was eigentlich vorgeschlagener Predigttext wäre. Jetzt kommt der Hammer, ja. Das ist mir in 30 Jahren des Predigtdienstes noch nicht passiert. Ich habe also eine Entscheidung getroffen für einen Predigttext, den ich selber herausgesucht habe, beziehungsweise Gott ihn hat mich finden lassen. Und dann guckst du auf die Perikopenordnung und von der Perikopenordnung ist dieser Text vorgeschlagen. Und dann brauchst du nicht mehr auch als düsiger Pastor Latzel zu überlegen, ist das alles richtig, was du machst. Wenn der Herr dir das so bestätigt, dann gibt es nur eins, genau das mitbringen und darüber predigen. Und das wollen wir jetzt tun. Thema ist ja heute Segen. Und in diesem Text geht es ja darum, wie wir gesegnet werden. So beginnt ja Paulus hier. Er spricht davon, wir müssen Gott loben, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen. So ist der erste Vers, dieser Vers 3 hier. Und dann kommt eben 10 Verse, worin dieser Segen besteht. Und zwar in 5 Dingen. Ich könnte noch mehr sagen, aber wir beschränken es auf 5 ganz wesentliche Dinge, worin der Segen des lebendigen Gottes besteht. Und zwar erstens in der Erwählung durch Jesus Christus. Zweitens in der Erlösung durch Jesus Christus. Drittens in der Erkenntnis durch Jesus Christus. Viertens in der Erbschaft durch Jesus Christus. Und fünftens im Eigentum Jesu zu sein. Wie wir in Jesus gesegnet sind, der erste Punkt, durch die Erwählung von Jesus. Durch Jesu Erwählung. So heißt es hier im Vers 4. Also der geistliche Segen, den Gott uns schenkt. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Das ist das erste segnende Handeln Gottes an uns und das Zentrale. Er hat uns erwählt. Und das ist das Zentrale im Leben eines jeden wiedergeborenen Menschen. Sowohl, dass er überhaupt erstmal zur Wiedergeburt findet, das ist Erwählungshandeln, aber wenn du auch in der Wiedergeburt stehst, also wiedergeboren bist, dass du dann im Hinblick auf die guten Werke, auf das, was du tust, weißt, du bist erwählt und vorherbestimmt. Ich weiß, dass es immer wieder Leute gibt, die haben damit Probleme, mit diesem Punkt Erwählung. Weil die sagen, ja, ich bin erwählt, wunderbar, aber was ist denn mit meinem Nachbarn? Was ist denn mit meinem Neffen? Was ist denn mit dem und jenem? Da kann ich nur sagen, das habe ich nicht zu verantworten, wenn ich das so predige, wie es in der Bibel steht, aber so sagt es Gott, dass er den einen erwählt und den anderen verwirft. Punkt. So steht es in der Bibel. Römer 9, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise, damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will und verstockt, wen er will. Er lässt es bei manchen Menschen zu, dass sie die Erkenntnis der Wahrheit bekommen und bei manchen Menschen ist das, dass er sie verstockt. Das ist die harte Realität der Bibel. Jesus sagt in Johannes 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, damit eure Frucht bleibt. Er erwählt und bestimmt. Und ja, das ist das andere, so sagt uns die Bibel, Gott hat auch einen allgemeinen Rettungswillen. Er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und trotzdem ist das die andere Wahrheit, dass eben Gott auch vorherbestimmt. Das sind zwei Pole dessen, wie Gott ist, die wir in dieser Welt nicht übereinander bringen. Aber weil wir sie mit unserem begrenzten dreidimensionalen Denken nicht übereinander bringen, sind die nicht falsch, sondern wir müssen sie so in dieser Schwierigkeit auch dann stehen lassen. Gott erwählt und vorherbestimmt und Gott hat auch einen allgemeinen Rettungswillen. Also mit der Theologie, mit dem Verstehen dessen, was in der Bibel geschrieben ist, da ist es nicht, das sage ich immer so, wie mit dem Lego-Baukasten von meinem Neffen. Wenn Sie da Ihrem Neffen hier so einen Lego-Baukasten stecken, der hat 500 Teile und das soll dann irgendwann so ein Raumschiff oder irgendwie ein Auto darstellen, dann wissen Sie, jedes Teil hat seine Funktion und irgendwann hat man alles beieinander und dann ist das Auto, das Raumschiff fertig. So ist in der Theologie nicht. Da passen die Dinge häufig nicht ineinander und das beißt sich, das kriegt man nicht ineinander. Lesen Sie mal das Hiob-Buch. Da werden Sie merken, wie Theologie funktioniert und eben nicht funktioniert. Aber so ist es eben. Ich sage das nur noch mal so kurz im Nebengang zu dem, was Erwählung bedeutet. Aber das Entscheidende ist, wir sind erwählt. Wir sprechen ja heute vom Segen. Wir sind erwählt. Wenn du Jesus Christus als Herrn angenommen hast, dann nicht aus dir selber heraus, sondern weil er dir seinen Geist gegeben hat. Du bist erwählt. Halleluja. Wie fantastisch ist das denn? Du gehörst dazu. Nochmal, bitte bete für die, die noch nicht erwählt sind. Und wenn du das nicht begreifst und verstehst, dann lass dich davon Anstoß geben lassen, halt, dass du wirklich für diese Menschen betest, die noch nicht Jesus sind. Aber du bist erwählt, du gehörst schon mal dazu. Das ist ein Segen. Das ist ein Segen, wenn du erwählt bist. Davon spricht Paulus hier. Der spricht nicht über die anderen draußen. Der spricht von dem Segen derer in der Gemeinde in Ephesus, die dazugehören. Das ist ein Segen, dass wir erwählt sind. Halleluja. Wir gehen jetzt ja auf die Fußball-Europameisterschaft zu. Und in den letzten Wochen wurden dann ja die Namen der Nationalspieler bekannt gegeben, die mit dabei sein dürfen. Von den irgendwie, ich glaube in Deutschland gibt es so 800 Fußballprofis, hat dann der Nagelsmann so drei Handvoll, 30 Leute knapp ausgewählt. Da wurden die Namen bekannt gegeben. Die wurden ausgewählt aus den vielen Profis, die da sind. Einige sind nicht dabei. Aber die, die auserwählt wurden, als die die Nachricht bekamen, die haben sich natürlich gefreut. Die haben nicht als erstes gefragt, oh, warum ist denn der nicht dabei? Oder warum hat er den denn jetzt nicht genommen? Warum hat er mich denn genommen und die anderen nicht? Nee, das sind ja alles junge Unternehmer halt, nicht alle mehrfache Millionäre. Die haben sofort gewusst, mit dieser Berufung ist mein Marktwert direkt um ein Zigfaches gestiegen halt. Ne? Kann ich bei der nächsten Lohnverhandlung noch mehr Kohle raushauen halt. Ne? Die haben sich alle gefreut wie sonst was. Nur weil sie bei so einem dämlichen Fußballspiel mitmachen können, irgendein Turnier spielen können. Wisst ihr, und wir sind erwählt vom lebendigen Gott. Der hat uns rausgerufen, noch ehe der Grund der Erde gelegt war, so heißt es hier, hat er ein Ja zu dir und mir gehabt und hat gesagt, mit diesem Menschen möchte ich die Ewigkeit im himmlischen Jerusalem verbringen. Das ist ein Segen. Und das werden wir eines Tages erleben, wenn wir im himmlischen Jerusalem sind, was das bedeutet, dass wir erwählt wurden. Aber auch, dass wir erwählt wurden, nicht nur eines Tages bei ihm zu sein, auch erwählt wurden, seine Arbeit in dieser Welt zu tun. Hände und Füße Jesu Christi in dieser Welt zu tun. Im zweiten Kapitel des Epheserbriefs heißt es halt nicht, dass wir geschaffen sind in Christus Jesus zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, auch das ist erwählt und vorherbestimmt, dass die Dinge, die wir tun dürfen, und das ist spannend, so einen Blick aufs Leben zu haben, zu wissen, hey, ich bin erwählt, um die Dinge zu tun, die Gott schon vor Zeiten gewirkt hat. Also ich bin erwählt worden, ich, Olaf Latzel, an diesem Sonntag Trinitatis 2024 diese Predigt zu halten. Damit bin ich nicht besser und besonders, aber das ist meine Erwählung. Und auch du hast eine Erwählung. Nächste Woche deinem Nachbar Zeuge Jesu Christi zu sein, deinem Arbeitskollegen Zeugnis zu geben von dem, was der lebendige Gott ist. Und das zu verstehen und zu begreifen, das ist eine unglaubliche Ehre, dass sowas Fantastisches, so nochmal wie mit den düsigen Nationalspielern zu wissen halt nicht, die dürfen den Bundesadler tragen und dürfen auflaufen für unsere Nation. Wir dürfen auflaufen fürs Reich Gottes, in den Aufgaben, die vor uns sind. Wir sind erwählt durch Jesus Christus. Das ist ein immenser Segen. Wahnsinn. Das ist das Erste, wodurch wir gesegnet sind, durch unsere Erwählung. Das Zweite, wodurch wir gesegnet sind, ist unsere Erlösung. So heißt es hier im Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben Erlösung. Wir sind erlöst. Dadurch, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, sein Blut für uns vergossen hat und wir in Verbindung mit ihm stehen, er hat uns seinen Geist gegeben, sind wir erlöst. Das war immer wieder schon im Alten Bund wichtig, dass die Opfertiere in Verbindung mit denen standen, die das Opfer brachten. Also wenn jemand früher eine Schuld begangen hatte und wollte die jetzt tilgen, dann hat er das Schuldopfer gebracht, hat er dann Schaf mitgebracht, den Tempel, dann wurde das Schaf geschlachtet, wurde die Kehle durchgeschnitten, das blutete aus. Aber in dem Moment, wo die Kehle durchgeschnitten wurde, musste derjenige, der das Opfer brachte, seine Hand auf den Schädel des Schafes legen, damit die Verbindung klar war, dass das Opfer für mich. Dieses Blut würde für mich vergossen. Das war die Bedeutung dessen, was eben in dieser Handlung war, in dieser Gestik, einfach die Hand auf das Tier des Opfers zu legen. Und wir haben Verbindung zum Blut Jesu Christi durch den Heiligen Geist. Wir sind mit ihm verbunden und dadurch sind wir erlöst. Und Erlösung, das kann man gar nicht häufig genug betonen, das ist das Zentrale unseres Glaubens. Also Blaise Pascal sagt mal, der christliche Glaube beruht auf zwei Dingen. Erstens klar zu wissen, dass man total verderbt ist, dass man nichts machen kann, totaler Sünder ist. Und zweitens, dass man die Erlösung in Jesus Christus hat. So ist es auch im Heidelberger Katechismus. Der hatte drei Teile. Erstens, des Menschen Elend, also seine totale Verderbtheit. Zweitens, des Menschen Erlösung. Und dann drittens, des Menschen Dankbarkeit. Das ist so. Darum geht es. Du musst erkennen als Mensch, du bist totaler Sünder, du kannst nichts bringen. Zweitens, du brauchst die Erlösung durch das Blut Jesu Christi. Und diese Erlösung haben wir, wenn wir eben bei Jesus sind. Wir sind erlöst von der Macht des Teufels. Das Teuflische hat keine Macht mehr über uns. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns, weil wir erlöst sind durch Jesus Christus. Und deshalb hat auch der Tod keine Macht mehr über uns. Wir sind erlöst durch das Blut des Heilandes. Und das ist etwas ganz Fantastisches. Das ist der große Segen. Da können wir uns drüber freuen. Habe ich mir überlegt, wie machst du denn der Gemeinde das nochmal deutlich? Erlösung, was bedeutet das? Jetzt war ja letzte Woche 75 Jahre Grundgesetz, da wurden so in allen möglichen Nachrichtensendungen, im Internet alles Mögliche gezeigt, was denn die 75 Jahre Bundesrepublik Deutschland auch ausgemacht hat. Und da gab es viele Höhen, aber auch natürlich Tiefen. Und eine der Tiefen war 1977 in diesem Herbst, wo die RAF da den Hans-Martin Schleyer inhaftiert hatte und die hatten die Landshut, dieses Flugzeug, entführt. Und da brachten die auch so ein paar Beiträge von ehemaligen Geiseln. Und da erzählte eine Stewardess, wie sie in der Haft dieser vier palästinensischen Terroristen gewesen sind, wie die sie auch drangsaliert, geschlagen haben, die haben den einen Piloten dann auch erschossen, halt, wo die alle gedacht haben, die bringen uns um. Und die waren in der Hand dieser Menschen, die Klimaanlage hat nicht funktioniert, es war ein ganz furchtbarer Zustand in dieser Maschine, ganz, ganz schlimm, hatte sie erzählt. Und dann hat die in Worten erzählt, wie diese Befreiung war, wie diese GSG-9-Beamten reingekommen sind und haben sie befreit. Und dann wurden die gefragt, ja, sind das für Sie Helden? Da ist sie fast ausgerastet in dem Interview. Natürlich sind das Helden halt. Die haben uns das Leben gerettet und die haben ihr Leben riskiert. Und dieser Moment, wo diese Frau so ganz intensiv emotional gesprochen hat, eben von ihrer Befreiung, von ihrer Erlösung aus dieser Geiselhaft, habe ich gedacht, ja, viel, 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 viel stärker ist es für uns, was Jesus Christus für uns getan hat. Der hat nicht nur sein Leben riskiert für uns, der hat sein Leben auf Golgatha gegeben. Er hat sein Blut vergossen, damit wir aus der Hand eines noch viel, viel Schlimmeren als diese Terroristen, die auch Werkzeuge des Teufels waren, halt sozusagen aus der Hand des Teufels befreit werden. Er hat uns erlöst aus der Hand des Teufels. Das ist das Wunderbare. Wir sind erlöst. Und weil wir Erlöste sind, müssen wir keine Angst mehr haben. So wie diese Geisel, die dort in dem Flugzeug gewesen sind, keine Angst mehr zu haben brauchten, als sie befreit worden waren von der GSG 9, so brauchen wir auch keine Angst mehr zu haben vor irgendetwas, was kommt, weil wir durch Jesus Christus erlöst sind. Steht so in der Bibel, Jesaja 43, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat und der dich gemacht hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Das möchte ich dir heute Morgen zusagen, da ist aller Segen drin, auch für deine Probleme, für deine Schwierigkeiten, in denen du momentan drin bist. Du bist erlöst durch Jesus Christus, es ist alles in Ordnung. Ja, da werden noch die Problemchen kommen und die Schwierigkeiten so ein bisschen auf dich einprasseln. Aber letztlich kann dir nichts passieren, weil du erlöst bist. Das ist der große Segen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ein drittes, wodurch wir gesegnet sind in Jesus Christus, ist die Erkenntnis, die wir durch ihn haben. So heißt es hier im Vers 9. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte. Das ist ja auch etwas, wenn man zum lebendigen Glauben durchbricht, wenn man den Heiligen Geist hat, wenn man wiedergeboren ist, dass man dann nicht nur erlöst ist, dass man dann nicht nur weiß, ja, ich habe Wohnstätte im himmlischen Jerusalem, sondern man kriegt auch einen ganz anderen Blick aufs Leben. Man hat eine ganz andere Erkenntnis. Dem Weltmenschen ist das verborgen. Man kann ein sehr, sehr intelligenter Weltmensch sein halt. Man kann Abitur haben, studiert haben, promoviert und habilitiert haben. Und trotzdem sind einem die Augen verschlossen, von dessen, wie die Welt wirklich funktioniert. Da kann man naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten erkennen, man kann auch philosophisch denken gelernt haben, aber das Wirkliche, das fehlt einem. Die wirkliche Erkenntnis, die hat man nur, wenn man Jesus hat, so heißt es in Kolosser 2,3. In Christus Jesus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Letzte Woche haben wir Pfingsten gefeiert, da war die Rede vom Geist der Wahrheit, der uns führen wird und leiten wird in aller Wahrheit. Das passiert nur, wenn wir den Heiligen Geist haben. Dann werden uns die Augen aufgetan. Das ist ja das, was der biblische Begriff der Erkenntnis meint. Erkenntnis heißt, Dinge so zu sehen und zu verstehen, wie Gott sie sieht, nicht wie der Mensch sie sieht. Der Weltmensch sieht Dinge und beurteilt diese Welt nur mit seinen Augen. Aber der ist letztlich blind, auch wenn er sehen kann, optisch Sachen wahrnehmen kann. Er ist blind, weil er nicht weiß, wie die Dinge wirklich sind. Erkenntnis im biblischen Sinne meint, dass man jeden Umstand des Lebens mit den Augen Gottes sehen kann. Und da beurteilt man eben Dinge anders als der Weltmensch. Das ist Erkenntnis. Und das ist etwas, was wir bekommen, wenn wir in der Heiligen Schrift zu Hause sind und der Heilige Geist in uns ist. Dann erkennen wir, wie wir, so heißt es auch einmal im Korintherbrief, wirklich erkannt sind. Das ist das Wunderbare. Das ist das Tolle, wenn man das mitbekommt. Also ich habe das ja in meiner Bekehrung erlebt. Da war ich noch nicht besonders intelligent damals als Jugendlicher halt, aber ich weiß noch ganz genau, wie ich auf einmal alles anders gesehen hatte. Die Freizeit, auf der ich gewesen bin, die konnte ich mit ganz anderen Augen sehen. Ich habe alles ganz anders eingeschätzt. Die Bibelarbeiten, die ich mache, ich konnte sie ganz anders einschätzen. Wir haben hier einen lieben Bruder aus der Internetgemeinde, der Harald aus Norwegen. Die einen oder anderen kennen, ist schon ein paar Mal auch hier gewesen. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal mit dem Kontakt war. Das war und ist ein sehr gebildeter, intelligenter Mann. Und Atheist gewesen, der hat sein ganzes Leben lang gesucht nach der Wahrheit, nach Erkenntnis, unglaublich belesen, vieles mitgemacht. Und ich weiß noch, wie er dann sich fürs Christentum angefangen hat zu interessieren und wie er dann hier bei der Evangelisation von Lutz Schäufers über 8 Jahre her gewesen ist, wir gesprochen haben und er gesagt hat, ja, aber ich gehe hier nicht nach vorne, ich gehe hier nicht nach vorne, das ist ganz klar. Und ich weiß noch, wie er dann trotzdem vorletzten Abend nach vorne gegangen ist, sein Leben Jesus gegeben hat. Und seitdem einen ganz anderen Blick auf die Welt hat. Und das ist so interessant, ich bin mit ihm im engen Austausch auch, wenn er immer wieder Fragen stellt über die Bibel oder auch wenn er Erkenntnisse gefunden hat, zu sehen, einfach wie toll das ist, wenn Menschen einfach das erkennen. Das habe ich so vor Augen, das ist bei vielen von euch genauso, zu sagen, Mensch, da wächst man in so einer Erkenntnis, das ist so wunderbar, ich verstehe die Welt auf einmal ganz anders. Ich weiß, warum damals alles schief gegangen ist in meiner Ehe. Ich begreife auf einmal, warum die und die Dinge nicht geklappt haben. Ich kann politische Dinge ganz anders verstehen. Ja, wer will denn verstehen, was da in Israel los ist, wenn er nicht die Bibel kennt? Wer will sich denn mit dem Antisemitismus auseinandersetzen, wenn er nicht weiß, was ist? Wie will ich denn Inflation, wie will ich die ganzen Dinge verstehen, wenn ich nicht weiß, wie der Widersacher mit dem Mammon arbeitet halt? Das sind ganz andere Dinge. Ich kann oberflächlich über Wahrheiten sprechen, die mir betriebswirtschaftlich, historisch einkommen. Aber die Tiefen all dieser Dinge verstehe ich nicht, wenn ich nicht weiß, wer der lebendige Gott ist. Und diese Erkenntnis bekomme ich allein in Christus Jesus. Das ist das Wunderbare, das ist so toll, das zu haben. Und das nicht nur mir oder einem Harald in Norwegen halt, uns allen, die wir das haben. Das ist ein großer Segen. Dass wir wirklich erkennen können, wie wir erkannt sind, wie diese Welt wirklich funktioniert, wie sie ist und wie sie werden wird. Steht ja auch schon in der Bibel drin. Alles offenbart. Keiner wird mit irgendwelchen Klimazielen, die er dann erreicht hat, diese Erde vom Untergang retten. Das ist so. Und wir werden hier auch nicht Frieden auf Erden schaffen, dass es irgendwann so sein wird, halt, dass alle Menschen sich lieb haben, alle Atomraketen, Panzer abgeschafft werden halt nicht und wir nur noch Ringelreih tanzen. Das wird nicht funktionieren. Es wird furchtbare Kriege geben. Erst muss Jesus Christus wiederkommen. Das sind Wahrheiten. Aber das ist eine Erkenntnis, die wir einfach nur in Jesus Christus haben. Aber wenn man sie hat, wie dankbar ist man dann dafür? Wie dankbar ist man, diesen Segen zu haben, die Erkenntnis in Jesus Christus? Ein viertes, durch das wir gesegnet sind, ist die Erbschaft. Da heißt es hier im Vers 11, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Wir sind als Erben eingesetzt. Wir sind Erben. Beim Erben ist es ja so, Erben und Sterben, das gehört nicht nur phonetisch zusammen, sondern auch eben sachlich. Wenn ich erbe, muss jemand anders sterben. Erben und Sterben. Und dass wir erben konnten, hat damit zu tun, dass ein anderer gestorben ist. Die Theologen nennen das den wunderbaren Wechsel. Gott selber, Gottes Sohn, gibt seine Gottessohnschaft auf und wird Mensch, damit die Menschen, für die er stirbt, Gottes Kinder werden können. Das Wunderbare bei unserer Erbschaft ist, der für uns gestorben ist, der ist nicht im Grab geblieben, der ist auferstanden. Deshalb kann man sich davon ganzem Herzen darüber freuen, dass man diese Erbschaft hat, dass man Gottes Kind ist und weiß, jawohl, ich habe Wohnung, Wohnstätte im himmlischen Jerusalem. Die Erbschaft durch Jesus Christus. Ich habe einen Bekannten von mir, den ich von Kindheit auf kannte, da wussten wir alle, der hatte eine Pflegefamilie, das waren gar nicht seine richtigen Eltern, aber glücklich aufgewachsen und alles, ganz normale Verhältnisse. Und der hatte zu seinen leiblichen Eltern keinen Kontakt gehabt. Und irgendwann fuhr der mit einem ganz dicken Audi vor. Ich sage, was ist denn bei dir los? Weil ich wusste, war ein ganz einfacher Mann. So sagte er, ja, mein leiblicher Vater ist verstorben. Er hatte keinen Kontakt weiter mit dem gehabt, aber als er starb, der hatte keine so weiteren Kinder, da hat er alles geerbt. Dann konnte er sich ein Haus kaufen, ein dickes Auto kaufen, der war finanziell saniert. Dann weiß ich noch, wie er zu mir gesagt hat, ja, das ist ja alles toll und gut, das viele Geld, aber so ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich ja, weil der jetzt tot ist und ich habe sein ganzes Geld halt nicht. Er konnte sich nicht so richtig freuen, weil eben einer sterben musste, damit er erben konnte halt. Wisst ihr, das ist bei Jesus nochmal ganz anders. Er ist auferstanden und er lebt. Und wir sind Erben. Und wir haben mehr als 1 Million oder 10 Millionen, mit denen wir uns ein Auto oder ein Haus kaufen können. Wir haben die Gotteskindschaft. Die heißt, wir haben Wohnstätte im himmlischen Jerusalem, nicht irgendwie eine Immobilie auf Sylt oder in New York oder London, wo es alles schön ist zu wohnen hier auf Erden, sondern wir haben Wohnstätte im himmlischen Jerusalem, wo wir dann sein werden mit dem lebendigen Gott in aller Ewigkeit. Das ist übrigens ein Thema, das auch immer wieder im Neuen Testament angesprochen wird. Römer 8 halt, also dieses Erb. Eben dieser Geist ist es, der vereint mit unserem Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, und zwar Erben Gottes und Miterben Christi. Miterben Christi, wir sind Erben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Erbschaft gemacht habt. Bei der Erbschaft ist es ja auch immer so eine Frage, Erbschaft annehmen oder ablehnen. Nicht? Also wenn du eine Erbschaft kriegst hier, die kann ja auch mit Schulden behaftet sein, dann ist das schwierig. Aber wenn du eine Erbschaft machst, wo jetzt richtig Geld vererbt wird halt, das große Haus und das dicke Bankkonto und das Aktiendepot, wenn du jetzt dem Angehörigen, der verstorben ist, nicht besonders nahe gestanden hast, dann bist du dankbar um eine Erbschaft. Das ist was ganz Tolles. Wir sind Erben. Aber nochmal, das, was wir erben, ist nichts Materielles in dieser Welt. Das ist etwas viel, viel Größeres. Wir sind durch den Tod Jesu Christi in die Gotteskindschaft zurückversetzt. Da, wo Adam und Eva rausgeflogen sind aus dem Paradies, da dürfen wir wieder kommen. Da sind wir herzlich willkommen, weil Christus für uns gestorben ist. Wir sind Miterben. Wir sind Erben Gottes. Mann, was ist das für ein Privileg? Was ist das für ein Segen? Wenn man mit sehr reichen Leuten zu tun hat, die in reichen Familien aufgewachsen sind, ich war auf einer Privatschule, da waren einige solcher Leute, die hatten ein bestimmtes Auftreten. Auch schon so mit 16, 17, 18, die wussten, Mama, Papa, Oma, Opa, die haben richtig, richtig viel Kohle, mir kann gar nichts passieren. Ich bin ja saniert, egal was kommt, ob ich viel bringe oder nicht. Also ich werde mein Leben lang Steaks essen, das war so ein Wort immer, das die schon gebrauchten halt, ne? Morgens, mittags, abends immer Steaks essen, gar kein Problem, weil einfach eine Versorgung ist. Erbe sein ist, ich kann das jetzt menschlich so ein bisschen in Frage stellen, aber Erbe sein ist etwas Schönes. Das ist doch besser als Angst zu haben, wenn ich ausgesorgt habe. Und wisst ihr, wir haben ausgesorgt, weil wir Erben sind, weil das ewige Leben auf uns wartet. Wir müssen uns gar keine Gedanken mehr machen, alles in Ordnung. Happy End steht, alles gut. Und zwar für alle Ewigkeit, nicht für ein paar Jahre und Jahrzehnte. Wir sind Erben. Was für ein Segen. Was für ein Segen, der uns hier in diesem Epheserbrief da noch einmal vor Augen gestellt wird. Und ein fünftes und letztes, wodurch wir gesegnet sind, ist dadurch, dass wir Jesu Eigentum sind. So heißt es hier im letzten Vers, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind Eigentum. Und das ist ein unfassbarer Segen, dass wir Eigentum sind. Also wir sind es allein schon deshalb, weil eben diese Erde und alles, was darin ist, dem Herrn gehört. So heißt es in der Bibel, Psalm 24, die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und darauf wohnt. Wir gehören ihm sowieso. Also dein Haus, dein Auto, dein Fuß, deine Hand, dein Bankkonto, alles gehört dem Herrn. Alles gehört. Nicht nur von dir, auch von deinem Nachbarn, von allem, was in dieser Welt ist. Aber mit manchem von dem, was ihm gehört, will er nichts zu tun haben. Das hat mit seiner Erwählung zu tun. Wer seine Erlösung annimmt, der ist seine Verbindung mit ihm. Und er sagt, du gehörst zu mir. Du bist mein. Ich habe eben Jesaja 43 zitiert, nicht? Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen. Du bist mein. Du bist Eigentum. Du bist Eigentum. Und das ist das Wunderbare, einfach Eigentum zu sein. Uns kann nichts mehr passieren. Ich habe vor Jahren eine ganze Zeit hier in Kattenturm, ja, McFit trainiert. Und damals, das war so in den 10er Jahren, trainierten auch ein paar Leute von den Hells Angels hier aus Bremen. Und wer in Kattenturm, die Bremer wissen das, das ist so ein Stadtteil, da lässt du besser deine Handtasche nicht im Auto, denn dann ist sie nach 10 Minuten geklaut. Das ist nicht so der beste Stadtteil. Da war es so, da war einer von diesen Hells Angels, wenn der zum Training kam, stellte er sein Motorrad ab und nahm seinen Helm und setzte den einfach auf den Sitz drauf und ging dann zum Trainieren. Der Helm war da draußen. Bei jedem anderen Motorrad wäre nach 10 Minuten der Helm geklaut gewesen. Aber jeder wusste, wem dieses Motorrad gehört und wer der Besitzer dieses Helmes ist. Dass das jemand war, mit dem man nicht spaßen konnte. Und deshalb wurde dieser Helm nicht geklaut. Diesem Helm passierte nichts. Der war im Eigentum von jemandem, wo alle anderen gesagt haben, lass er die Finger von. Wir sind Eigentum des lebendigen Gottes. Nicht von irgendeinem testosteronschwangeren Rocker, der uns beschützen würde. Wir sind Eigentum des lebendigen Gottes, der auf uns aufpasst, der uns lieb hat, der für uns gestorben ist und an dem der Teufel keine Macht mehr hat. So heißt es hier, wir sind versiegelt. Da kann der Teufel nichts mehr tun. Der würde gerne versuchen und in dieser Welt kann er noch den einen oder anderen Nadel setzen, da kann er uns ein bisschen teasen halt, aber der kann uns letztlich nichts mehr tun. Wir sind versiegelt. Wir sind Eigentum. Uns kann nichts mehr passieren. Wir gehören zu Gott. Deshalb nennt die Bibel die, die wiedergeboren sind, auch Heilige. Nicht, weil die sich so gut benehmen oder weil die katholische Kirche sie dazu erklärt hätte, sondern heilig sein, das ist kein Qualitätsmerkmal eines Menschen, sondern ein Eigentumsnachweis. Die Heiligen gehören zu dem Heiligen. Wir gehören ihm. Durch den Heiligen Geist, der in uns ist, sind wir Eigentum des Heiligen Gottes. Wir sind Eigentum. Bei Eigentum nicht, da haben ja viele sofort so den Motto, oh, wenn ich ja nicht mehr selber gehöre mit meinem Leben, mit meinen Entscheidungen halt nicht, dann muss ich ja machen, was der macht, nicht? Dann hat er ja einen Anspruch auf meinen Körper, meine Zunge, mein Auto, mein Bankkonto, auf all diese Dinge halt nicht. Und da ist schon wieder so eine Abwehrhaltung drin. Das sind aber Menschen, die nicht wiedergeboren sind. Wenn du wiedergeboren bist und den Heiligen Geist hast und weißt, hey, was ist denn das für ein Trost? Ich bin nicht mein Eigen. Da ist ein anderer da, der trägt Sorge um mein ganzes Dasein. Mein Körper, meine Gesundheit, meine Familie, meine Arbeitsstelle, mein Geld, mein Haus, alles, der kümmert sich um alles. Ich gehöre ja nicht mir selber, sondern ich gehöre ihm. Ich bin sein geliebtes Kind. Wir haben eben im letzten Punkt über das Erbesein gesprochen. Und so wie du als guter Vater, als gute Mutter dich um deine Kinder kümmerst, du sagst, jetzt ist doch mein Kind, da werde ich alles für tun. Noch viel, 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 viel mehr der lebendige Gott, der dich lieb hat. Du bist sein Eigentum. Und das ist ein solcher Segen, dass ich nicht mir, sondern meines Heilandes Jesu Christi eigen bin, der für mich gestorben und auferstanden ist und der Herr dieser Welt ist, der mit einem Wort Himmel und Erde gemacht hat. Ich bin Eigentum von diesem Gott. Wahnsinn. Und wenn man das verstanden hat, und nicht nur diese Sache mit dem Eigentum, sondern eben auch das mit der Erwählung, mit der Erlösung, mit der Erkenntnis, mit der Erbschaft, wenn man das verstanden hat, da kann man nur ins Loben und Schwärmen kommen. Hey, wie herrlich ist das eigentlich? Was für ein Segen ist das, zu Jesus zu gehören? Was für ein Segen, wenn einem das alles geschenkt ist. Und das, jetzt komme ich zum Anfang der Predigt zurück, ist das genau gewesen, als ich diesen Text noch einmal gelesen hatte Anfang letzter Woche. Dass ich selber einfach so ins Schwingen gekommen bin, dass ich mich habe von Paulus mitnehmen lassen in dieses Lob hinein, dass ich wirklich Gott gedankt habe für das, was ich dann mit meinem begrenzten Verstand in diesem Text verstanden habe. Und ich hoffe, dass das auch passiert bei euch jetzt so ein bisschen, dass ihr verstanden habt, was für ein Segen das ist, dass ihr zu Jesus gehört, wie ihr durch ihn gesegnet seid, in eurer Erwählung, in eurer Erlösung, in eurer Erkenntnis, in eurer Erbschaft, in eurem Eigentum sein, was ihr alles seid, durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Und das lasst uns dann auch umsetzen, nicht nur heute gleich, wenn jetzt die Orgel das Instrumentalstück spielt, sondern auch in der nächsten Woche, dass wenn wir Menschen begegnen, ruhig davon weitererzählen, was es für ein Segen ist, in Jesus Christus zu sein und ihn dadurch zu loben und zu preisen. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Glauben und deiner Nachfolge segnen. Amen. Ihr lieber Herr und Heiland, dafür wollen wir dir mal Dank sagen, dass wir so sehr in dir gesegnet sind. Und ich möchte dir Dank sagen für das, was du mir gegeben hast. Und möchte ich bitten, dass du es den Geschwistern, die jetzt zugehört haben, hier in der Kirche und auch an den Geräten tief ins Herz hineinschreibt, wie wunderbar es ist, zu dir zu gehören. Gelobt und gepriesen seist du dafür. Amen.